Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das den Sport grundlegend verändern könnte. Oder vielleicht sogar muss. Nachhaltigkeit im Sport. Wir sprechen über große Worte, echte Taten und die Frage, ob Spitzensport und Klimaschutz überhaupt vereinbar sind. Dazu haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns, Vanessa Nord. Sie ist Gründerin der gleichnamigen Agentur, Nachhaltigkeitsberaterin für Topclubs, Sportverbände und Eventformate und eine der prägendsten Stimmen, wenn es um die Frage geht, wie gelingt eigentlich nachhaltiger Sport mit Substanz statt Show?
Vanessa bringt nicht nur tiefgehende Expertise mit, sondern nimmt uns auch mit hinter die Kulissen ihres Berufs und zeigt, wie Nachhaltigkeit im Sport ganz konkret gelebt wird. Des Weiteren sprechen wir in dieser Folge darüber, wie man Greenwashing im Sport erkennt und welche Rolle dabei die sogenannten Sustainable Development Goals ganz konkret im Vereinsalltag spielen. Und natürlich geht es auch darum, was Sportvereine, Athleten und Fans ganz praktisch tun können, um nicht nur Teil der Debatte, sondern Teil der Lösung zu werden. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Vanessa, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du am Start bist, Vanessa. Und wir fangen bei uns in den Beyond Sports Special Folgen immer mit dem Namensorakel an. Jetzt haben wir dir zur Vorbereitung gesagt, dass du den Anfangsbuchstaben deines Vornamens vorbereiten sollst und nicht den ganzen Namen. Sprich, wir haben nur das V, über das wir heute reden, aber ich denke, das ist auch ausreichend. Sag uns doch bitte, was bedeutet denn für dich der Name Vanessa bzw. der Buchstabe V im Namen Vanessa?
Ja, vielleicht ist es sogar ganz gut für die Zuhörenden, sonst würde die Stunde schon voll werden mit meinem langen Namen. Also ich glaube, V kann wirklich so für dieses ganze Vorausschauende stehen, weil ich auch jemand bin, der alles, was man gestern schon erledigt haben kann, das habe ich dann schon gemacht, damit ich den übermorgen dann frei habe. Und Weihnachtsgeschenke habe ich eigentlich auch alle schon irgendwie Ende Oktober. Also ja, passt vielleicht auch so zu meinem Beruf, den ich dann gewählt habe, wirklich sich zu überlegen, strategisch vorausschauend, was passiert, wenn ich X mache, was sind die Optionen, was kann dann passieren, wen muss ich mitnehmen, was muss ich alles bedenken, ja.
V steht ja auch für vegan. Bist du auch Veganerin?
Ich bin nicht Veganerin, wobei meine Ärztin mich neulich gefragt hat, ob ich das unerwähnt gelassen hätte in einer Blutbesprechung. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann sagte sie, ja, ich müsste doch bitte mal B12 dann trotzdem dazu nehmen, weil es, also alles, was sozusagen, ich finde, auf tierischer Basis super als Ersatzprodukt gibt, esse ich als Ersatzprodukt. Was heißt Ersatzprodukt? Für mich ist es gar kein Ersatzprodukt. Für mich ist es einfach das pflanzliche Produkt, womit ich noch nicht so glücklich bin, ist Käse. Tatsächlich, ich mag halt einfach Käse aus.
Das habe ich schon von vielen Leuten gehört, ja.
Das stimmt. Ja. Aber was geil ist, ist auf jeden Fall der Parmesanersatz. Das ist immer auf Cashew-Basis. Das ist immer sehr geil, kann ich sehr empfehlen.
Ah, das habe ich noch nicht probiert.
Das ist tatsächlich gut, ja.
Genau. Ja.
Bevor wir jetzt hier noch mehr abdriften, wer was isst,
ich habe noch ein paar Rezeptideen.
Oh ja, gerne. Können wir vielleicht nachher im Nachklang besprechen. Jetzt haben wir gerade mit dem Buchstabe V gesprochen. Der könnte ja eigentlich auch für viel unterwegs stehen, für Veranstaltungen oder für Vorträge. Eigentlich alles, was vielleicht auch so ein bisschen dein Leben beschreibt oder auch dein Berufsleben. Was war denn so dein letztes Sportevent, was dir so im Gedächtnis geblieben ist? Und passen vielleicht auch die Begriffe, die ich gerade benannt habe, so zu deinem Sportleben aktuell?
Zuletzt war ich so auf dem Sportevent tatsächlich in Stuttgart beim Nachhaltigkeitsspieltag, kurz vorm Pokalfinale. Also alle waren total aufgeregt und in freudiger Erwartung auf das Endspiel. Nein, aber der Nachhaltigkeitsspieltag war auch super. Also das ist so, dass es gab super viele Aktionen. Stuttgart hat sich da echt viel Mühe gegeben, auch im Vorhinein. Genau, da war ich zuletzt im Stadion.
Sehr gut. Und die andere Frage, also viel unterwegs, Vorträge, Veranstaltungen, ist das so, was gerade so dein Leben auch beschreibt im Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Also immer mal mehr, mal weniger phasenweise. Das ist ganz spannend, weil Sport dann doch irgendwie so ein Abbild von der Gesellschaft ist oder Emotionen. Also manchmal nutzt man den Sport, um Geschichten zu erzählen und manchmal fällt er dann doch aufgrund von politischen und gesellschaftlichen Themen dann hinten runter. Und super viele Veranstaltungen und Vorträge, die ich gemacht habe und das nicht nur eben im Umfeld des Sports, sondern vor allem auch, ich war ja beim Tourismusverband in Österreich mal und habe eine Keynote tatsächlich gehalten, sozusagen, was kann denn Sport jetzt, klar, der Tourismus lebt vom Sport, ne? Wandern, Skifahren, aber auch so, was kann man denn davon lernen? Und das sind ja die Emotionen, die wir damit verbinden, ne? Wenn wir eben Skifahren gehen, dann sind es die freudigen Emotionen und das müssen wir aufrechterhalten und dafür dann eben so den Transfer hinzukriegen, okay, Tourismusverband, dann müsst ihr auch was tun für die Nachhaltigkeit. Ja, also da gibt es immer super viele Parallelen tatsächlich. Ich bin da immer wieder auch erstaunt und ehrlich gesagt, jeder ist ja auch irgendwie Fußball begeistert. Wir haben dann doch immer bei Sportgroßveranstaltungen dann doch irgendwie wieder 83 Millionen TrainerInnen. Ja, also Sport kann da schon auch viel vermitteln, viel erreichen. Vorbild sein.
Dass Sport und Nachhaltigkeit zwei super spannende Themen sind, da kommen wir später noch drauf. Natürlich jetzt auch interessant, wie du zu beiden Teilen gekommen bist. Also jetzt vielleicht erstmal zum Thema Sport. Bist du schon immer so eine sportverrückte Person, so wie Daniel und ich das jetzt auch sind?
Also sportverrückt auf jeden Fall. Ich habe auch super viele Sportarten mittlerweile schon ausprobiert. Auch wirklich so aus, okay, am allerschlechtesten kann ich XY und dann habe ich angefangen, Ballett zu machen. Also auch das habe ich schon ausprobiert, weil ich einfach dachte, das kann ich am allerschlechtesten. Kann ich aber dann auch keinen Ehrgeiz entwickeln, habe ich so gedacht, ne? Also ich bin auch sehr kompetitiv. Ich glaube, das hat der Sport auch, bringt der mit sich. Genau, ich habe Sportmanagement studiert. Also für mich war irgendwie klar, ich möchte BWL machen, aber schon auf jeden Fall auch in Bezug auf Sport und fand es super cool. Studium hat super viel Spaß gemacht und bin dann beim Deutschen Boxsportverband eingestiegen. Ich habe da die ganzen Veranstaltungen verantwortet, also von deutschen Meisterschaften U15 bis männlich-weiblich Elite. Ich habe den Weltcup, den wir einmal im Jahr hatten, verantwortet und durfte auch Teil der Weltmeisterschaften der Heim-WM 2017 sein. Also danach kommen dann wirklich nur noch Olympische Spiele, was man da an Herzblut reinsteckt, wirklich von, also sind auch Tränen geflossen, weil völlige Überforderung, dann freut man sich wieder, dann geht es irgendwie wieder weiter. Ja, schon sehr, sehr aufregend. Also so da den sportlichen Background habe ich sozusagen ganz rein organisch über meine Berufswahl mir entwickelt. Und den ganzen anderen Teil, so diese ganze ökologische Seite, habe ich über meinen Vater tatsächlich bekommen und habe es erst später überhaupt verstanden. Ich bin in einem Forsthaus groß geworden, mein Vater ist Förster, ich bin im Wald groß geworden und bin eigentlich 20 Jahre mit der Umwelt groß geworden, mit Ökosystemen. Was passiert mit einem Ökosystem, wenn ich etwas hereingebe, etwas Fremdes, wenn ich etwas herausnehme, was passiert dann, wie gerät das ins Ungleichgewicht, aber auch wie kann die Natur sich sozusagen regenerieren? Wir hatten da eine Zeit, als ich Jugendliche war, hatten wir große Probleme mit saurem Regen und auch solche Dinge, ne? Sowas zu erkennen. Ich kann durch den Wald laufen und sagen, ah ja, das ist das und das ist das. Mir ist das dann später erst aufgefallen, dass ich das sozusagen kann, verstehe, und da einen Vorteil gegenüber meinen KollegInnen aus dem Sport habe. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist jetzt mal die Zeit, das zu verbinden. Und habe das dann 2019 mit meiner Gründung verbunden, habe mich mit den zwei Themen dann, oder was heißt nur mit den zwei Themen, sondern sozusagen mit Sport und Nachhaltigkeit, da gehört ja auch noch mehr als Umwelt dazu, der ganze soziale Bereich, Governance-Themen. Ja, und habe gedacht, da gibt es auch viel Bedarf.
Ja, perfekt. Jetzt hast du die nächste Säule ja mit der Nachhaltigkeit schon, bevor ich fragen konnte, selber erklärt. Sehr gut. Jetzt vielleicht noch, bevor wir richtig thematisch reinstarten, das hast du gerade gesagt, du hast dich dann 2019 selbstständig gemacht mit den beiden Themen. Vielleicht, wenn du so ganz kurz mal erklären müsstest, wie so dein Berufsbild aussieht, was würdest du da sagen?
Ich mache Strategieberatung in Bezug auf, also im Sport in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also meine Kunden sind Sportverbände, Sportorganisationen, Ligen, aber auch sehr sportnahe Institutionen. Und ich schaue eben, wie wir den Sport nutzen können, um die Themen der Nachhaltigkeit zu spielen. Immer unter der Prämisse auch sozusagen, Sport ist das Produkt und das muss erstmal funktionieren und das muss auch erstmal vom Ablauf her alles passen. Und dann gucken wir, welche Themen können wir eben verbessern, mit welche Geschichten können wir aber auch erzählen, wo können wir Vorbild sein, was funktioniert schon gut, und macht da eben so diese ganze strategische Ausrichtung. Auch welche Werte wollen wir denn transportieren? Was soll denn nach außen wahrgenommen werden? Ja. Und dann klappt das dann hoffentlich das meiste.
Ja, ich habe im Vorhinein auch so ein bisschen recherchiert und habe mir auch so ein paar Interviews durchgelesen, die du so gegeben hast. Und mein Resümee war eigentlich, dass du oft gesagt hast, so, oder zusammenfassend war es für mich immer so, dass du oft gesagt hast, ja, der Sport ist eine Bühne, aber auch gleichzeitig ein Verantwortungsträger. Wie gut wird denn auch diese Verantwortung aktuell wirklich wahrgenommen?
Ich glaube sogar schon mehr als die Medien das oft beschreiben, weil mittlerweile einfach, also das sind ja Wirtschaftsunternehmen, die auch vom Gesetzgeber her jetzt mittlerweile oftmals verpflichtet sind, genau das zu tun wie ein mittelständisches Unternehmen. Und das wissen die jetzt mittlerweile auch und da tun die auch wirklich was. Wo, glaube ich, der große Haken ist, sind das, was natürlich nach außen wahrgenommen wird, ist wieder nur der einzelne Profi, der irgendwie für einen Kaffee nach Paris fliegt von Deutschland. So, und aber das ist wieder wie so ein Arbeitnehmer, dem kannst du es ja nicht vorschreiben, was er in seiner Freizeit macht. Und ja, klar, wir haben es dann halt einfach auch mit sehr gut verdienenden Menschen zu tun, die das dann einfach als normal empfinden. Und dass die Superreichen den größten CO2-Fußabdruck haben, das ist kein Geheimnis. Und deswegen finde ich es auch schade, dass sozusagen dem Sport schlechte Stories zugeschrieben werden. Andererseits gibt es natürlich immer auch diejenigen, die sich auf die Bühne stellen und sagen, guckt mal, wie toll wir sind und wir sind nachhaltig, weil wir befolgen die NADA-Richtlinien seit 25 Jahren. Ja, aber die Anti-Doping-Richtlinien sind halt Grundlage unseres Sports. Also das ist dann nicht Nachhaltigkeit, muss man so ehrlich sagen. Ja, also da gibt es solche und solche. Begriffen hat der Sport mittlerweile, wirklich.
Aber du hast ja trotzdem gesagt, so mittlerweile sind ja im Sport ja auch eigentlich viele Unternehmen tätig. Also gerade so Sportvereine sind ja eigentlich so gesehen auch Unternehmen, muss man ja schon sagen. Aber dennoch ist ja da ein Unterschied zu normalen wirtschaftlichen Unternehmen. Also jetzt, wenn man jetzt, keine Ahnung, hier den FC Bayern München vergleicht mit der Lufthansa zum Beispiel, dann ist es ja schon ein Unterschied. Wo merkst du da so den Unterschied zwischen Wirtschaftssektor und Sportsektor? Gibt es da manchmal was, wo du sagst, oh, das ist jetzt wieder typisch Sport?
Naja, so viel Unterschied ist da gar nicht, weil es beides sozusagen Kapitalgesellschaften sind. Wenn wir mal die reine Profimannschaft uns angucken, wenn wir den e.V. uns angucken, dann ist es wieder was anderes sozusagen. Was glaube ich, das ist wieder so ein bisschen wo ich immer eine Lanze brechen muss für den Sport, weil an sich ist das Produkt des Sports erstmal, dass das Spiel auf dem Feld oder Platz oder in der Halle sozusagen erstmal perfekt vonstatten geht. Also die Sportler müssen erstmal perfekte Bedingungen haben. Und das ist erstmal sozusagen die Hauptaufgabe von jedem Profiverein, aber auch von den Amateurvereinen. Also auch da sollen die SpielerInnen erstmal Spaß haben und erstmal spielen können. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen ja aber Herausforderungen, die wir angehen können. So, und dann finde ich, kann man sich im zweiten Schritt angucken, okay, wie kommen die da, wie reisen die an? Die Personen. Und dann kann man gucken, okay, macht es etwas aus, wenn ich sozusagen Fahrgemeinschaften, haben die dadurch einen Nachteil? In der Regel nicht, ne? Ob ich jetzt mit einer Person oder mit drei Personen im Auto sitze, wird den Nachteil jetzt gering fügen. Wenn ich jetzt aber erwarte, dass die SpielerInnen mit dem Fahrrad anreisen, dann haben sie wieder gegenüber dem Gegner sozusagen einen Nachteil. Also müsste ich ja sozusagen entweder erwarten, dass jemand von oben vorschreibt, alle müssen mit dem Fahrrad anreisen. Dann sind wir aber wieder bei der Frage, wer da bestimmt das? Dann ist der Verein wieder raus und sagt, gebt ihr uns die Regeln, dass wir hier alle auf einem Niveau den Wettkampf durchführen können. Und weil freiwillig wird es keiner machen, sozusagen mit den SpielerInnen mit dem Fahrrad anreisen. So. Und da sind wir halt einfach immer in einem Konflikt, in einem ständigen Konflikt. Ich glaube aber, dass der oftmals jetzt nicht unbedingt anders ist als in einem Wirtschaftsunternehmen. Auch da erwartet ein Arbeitgeber sozusagen, dass die Mitarbeitenden fit bei der Arbeit erscheinen für die Arbeit, die sie tun. Und da wird es auch Arbeiten geben, wo du körperlich fit sein musst und dann nicht vorher noch mit dem Fahrrad anreisen kannst.
Oftmals heißt es ja so im Sport, der Spielbetrieb ist immer auf 1, es ist immer Prio 1. Ist es deiner Meinung nach ein Denkfehler oder ist es die richtige Herangehensweise?
Naja, es ist die richtige Herangehensweise, wenn wir aber das Mindset haben, dass wir alles mal hinterfragen. Was heißt denn sozusagen, der Spielbetrieb steht an Nummer eins? Heißt es wirklich sozusagen, dass ich immer die Bratwurst brauche? Ne? Also das sind ja so Dinge, wie oft, also die Bratwurst wirklich im Stadion, es ist ja noch nicht mal, man will ja noch nicht mal was wegnehmen, man will ja einfach nur eine Alternative schaffen. Aber auch das ist ja echt ein heikles Thema. Und das ist ja Profi wie Amateurfußball, also wirklich schwierig. Und das ist ja nicht sozusagen Spielbetrieb. Spielbetrieb ist ja wirklich nur die 90 Minuten, die auf dem Platz stattfinden. Und ich bin sogar mittlerweile der Meinung, dass der Spielbetrieb aktuell viel mehr gefährdet ist von den Umweltbedingungen, von Ungleichberechtigung, wie das, was drumherum passiert, wie die Zuschauenden, wie die Bratwurst dazu oder die Anreise der Fans. Weil wir über diese Wetterkatastrophen viel mehr Herausforderungen haben in einem Spielbetrieb. Da geht es nicht nur um Wetterkatastrophen, sondern auch um Hitze. Also so dieses ganze Thema, den Spielbetrieb an die Wetterbedingungen anpassen. Wir sprechen ja jetzt schon einfach mittlerweile an Anpassungen. Das ist ja eine viel größere Herausforderung. Also ich glaube, ich wäre mittlerweile froh, wenn ich sozusagen sagen könnte, der Spielbetrieb läuft auf jeden Fall, der ist gesichert und dann gucken wir uns sozusagen nur darüber hinaus Themen an. Aber wir sind mittlerweile 2025 an dem Punkt, wo wir eben sagen, wir müssen erstmal gucken, dass der Spielbetrieb funktioniert und das ist an vielen Stellen überhaupt nicht mehr gegeben.
Spannend auf jeden Fall. Und du bist ja jetzt mit deinem Business auch, sagen wir mal, 6 Jahre ungefähr am Start, wenn du 2019 angefangen hast. Wie war denn so bisher so deine Resonanz? Hast du das Gefühl, die Leute kommen eher auf dich zu oder musst du eher auf die Leute zugehen?
Naja, wenn man im Sport ein Netzwerk hat, dann kennt man sich mittlerweile. Also so viele Menschen sind es dann doch nicht, die sozusagen in dem Sport arbeiten. Ich glaube, wenn man da einmal drin ist, dann ja, kennt man sich. Ich habe mir eine Bühne geschaffen, also eine Personal Brand einfach auch, bin mittlerweile so bekannt, glaube ich, für das Thema. Kriege auch ganz oft so Ausschreibungen zugeschickt, wo dann gesagt wird, bitte bewerb dich doch mal da drauf. Auch mit dem Hintergrund, dass eben öffentliche Ausschreibungen mehrere Angebote brauchen, ne? Also auch das ist manchmal ein heikles Thema, wo man dann eh auch denkt, naja, ob das überhaupt sozusagen was wird, ob sie es wirklich ernst meinen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber genau, ich glaube, dass du da bin ich einfach bekannt in der Branche, glaube ich. Ist auch eine Angriffsfläche, also auch so die ein oder andere negative Nachricht muss man dann einfach auch aushalten, glaube ich, wenn man sich das eben aufbaut und sich dafür entscheidet.
Jetzt ist es so, dass wir ja schon einige Podcast-Folgen bei uns aufgenommen haben und eigentlich bei allen größeren Sportarten und auch bei vielen kleineren Sportarten, die wir bei uns im Podcast haben, ist es halt so, dass halt die Weltcups immer über den ganzen Globus verteilt stattfinden und halt viele Sportlerinnen und Sportler auch sagen, ein Vorteil von ihrem Sport ist halt auch das Reisen, also dass sie viel drumherum kommen, sagen aber natürlich auch im gleichen Atemzug immer, dass sie selber wissen, okay, es ist halt nicht unbedingt nachhaltig. Und da merkt man ja schon, also Spitzensport bedeutet ja auch Reisen und allein von den Sportlern, vom Equipment, von den Zuschauern auch allgemein dann die Ressourcen. Kann Hochleistungs- bzw. Spitzensport per se überhaupt nachhaltig sein?
Ja, ist die Frage, was wir wollen. Also das Nachhaltigste oder das Umweltschonendste, so will ich es mal sagen, weil Nachhaltigkeit hat für mich immer auch einen sozialen Faktor. Und wenn es, also das Umweltschonendste ist das, was nicht stattfindet. Das ist auf der sozialen Komponente aber das Schlechteste, was wir machen können, weil wir erinnern uns alle, was Sportveranstaltungen, Weltcups also auswirken können in der Gesellschaft, mitreißen, Vorbilder sein, Kinder an den Sport heranführen. All das sind ja super wichtige Komponenten einer Sportgroßveranstaltung. Und ich finde, man kann einfach nicht dieses Umweltthema gegen das soziale Thema aufwiegen. Es geht einfach nicht, ne? Weil Nachhaltigkeit kann man eben nur per Definition sozusagen erreichen, wenn alles ausgeglichen ist, ne? Wie so ein Dreieck. Kommt eben noch so die Governance und wirtschaftliche Seite dazu. Also deswegen ist so ein bisschen die Frage, was wollen wir denn erreichen? Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall nicht auf Freizeitaktivitäten wie Kino verzichten, wie Kulturveranstaltungen, wie Musikveranstaltungen, Musikfestivals und auf gar keinen Fall auf Sport, weil ja auch Sport super, also mein gesundheitsfördernd, soziale Werte, die vermittelt werden, all das ist einfach unfassbar wichtig. Von daher glaube ich auf jeden Fall, all das kann per se nachhaltig sein. Wenn wir es perfekt umweltfreundlich machen wollen, dann dürfte es nicht stattfinden. So viel, ja. Aber das ist für mich keine Option. Also für mich ist auch in Bezug auf die Sportarten, ist für mich keine Option, irgendeine Sportart abzuschaffen. Manche schaffen sich ja selber ab, muss man auch sagen. Aber per se ist es für mich auch keine Option, irgendwas zu verbieten.
Aber es sind dann trotzdem so Großevents wie jetzt die Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaften schon auch irgendwo dir so ein Dorn im Auge, weil man halt schon sagen muss, es sind natürlich auch schon Großveranstaltungen, wo der Ressourcenverbrauch und auch der CO2-Ausstoß allein auch bei der Anreise und auch beim Bau von Sportstätten und so enorm ist. Gleichzeitig hat es natürlich auch andere positive Effekte wieder, die man sehen muss. Und ja, wenn man jetzt auch das mit Paris mal anschaut, da war es ja schon auch deutlich nachhaltiger wie jetzt 4 Jahre zuvor. Wie es jetzt bei der WM in Katar war, das ist vielleicht wieder eine andere Sache. Aber macht man sich da natürlich schon auch drüber Gedanken, ob das noch zeitgemäß ist?
Also ich mache mir keine Gedanken, weil ich liebe solche Veranstaltungen. Ich liebe Sportgroßveranstaltungen. Ich finde es unfassbar. Ich finde es wirklich unfassbar, was es mit Menschen macht, wie begeistert sie sein können. Ich habe jetzt ein ganz tolles Video von der Tour de France gesehen, ne? Wo ein kleiner Junge einfach so begeistert ist, also mit seinem Laufrad. Also wir haben ja auch, ich wohne in Frankfurt, wir haben regelmäßig solche Events vom Radrennen und das ist super süß. Also ich liebe solche Sportgroßveranstaltungen. Es ist nur die Frage, wie setzen wir es um? Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Sowohl sozusagen monetäre Ressourcen als auch in Bezug auf Kommunikation, ne? Wir haben ja bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften haben wir ja Stars dort, die eine unfassbare Reichweite haben. Also wie können wir sozusagen die auch nutzen für positive Zwecke? Dass wir denen nichts vorschreiben können, ne? Aber man kann ja dann schon Strategien entwickeln, was man gerne erreichen möchte. Und da sind noch ist das Level auf jeden Fall noch nicht erreicht und nach oben noch sehr, sehr, sehr viel Luft. Also und auch das sozusagen mit dem Geld, was man zur Verfügung hat bei solchen Sportgroßveranstaltungen, das eben effizienter einzusetzen, da bin ich auch absolut dabei. Das sehe ich auch als ganz, ganz großes Problem. Aber abschaffen auf gar keinen Fall. Also ich bin auf jeden Fall pro Olympische Spiele, auch hier in Deutschland. Ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut tun würde, weil auch damit dann einfach langfristig positive gesellschaftliche Themen und Investitionen möglich sind. Also, dass die Menschen in der Seine in Paris mittlerweile schwimmen können, das hätten die sich nicht erträumt. Und das wäre auch so schnell nicht passiert, wenn Olympische Spiele nicht gekommen wären. Also das sind ja auch so langfristige Themen, die dann endlich mal angegangen werden, wenn solche Sportgroßveranstaltungen stattfinden.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Gibt es trotzdem irgendein Sportevent oder irgendeine Sportart, die oder wo du dann sagst, okay, das ist schon was, wo man gucken muss, dass es ein bisschen nachhaltiger wird oder einfach so allgemein, wo du sagst, so geht es eigentlich nicht weiter, da muss was gemacht werden?
Ja, bei allen Events. Und das ist das riesengroße Thema der Zuschauenden, die Anreise und Unterkunft der Zuschauenden. Also das ist die Masse, egal bei welcher Sportart. Und da muss einfach, also da haben wir auch in Deutschland, finde ich, in den letzten Jahren nicht unbedingt ein gutes Bild abgegeben. Also ich war auf einigen Events selber, auch mit Ticket. Ja, also wenn nicht mal der ÖPNV mit drin ist und du am Bahnhof stehst und dann noch die, weiß ich nicht, 3,50 € bezahlen musst, schwierig. Und dabei finde ich, also go for it. Deutschland komplett ICE frei, wenn du ein Ticket hast. Also die Ticketpreise sind ja eh also nicht günstig und dann ist die Deutsche Bahn noch Sponsor. Why not? Also und das sind Lösungen, die in vielen Bereichen gehen. Also in Amerika sind Fernbusse viel, viel populärer, ne? Also auch da aus meiner Sicht müsste man irgendwas super Gutes sich überlegen, strategisch, dass eben nicht Inland geflogen wird. Wobei da auf vielen Strecken auch Inland sinnvoll ist, müssen auch ganz andere Dimensionen als Deutschland. Aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, wo schon viel, viel mehr möglich ist. Und bei der Bratwurst ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viel mehr möglich, wo ich einfach nicht verstehe, warum sich alle dagegen wehren. Also das ist sowas, ich weiß nicht, das ist sehr emotional für viele, keine Ahnung.
Das Bratwurstgate. Machst du dir auch manchmal so ein bisschen Gedanken, wie wir jetzt hier in Deutschland auch im globalen Vergleich dastehen? Also es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder dieses Beispiel mit dem Earth Overshoot Day und der ist ja bei uns, glaube ich, immer so im Mai, Juni herum. Wie stehen wir denn aktuell da so im globalen Vergleich? Wir haben jetzt so ein bisschen allgemein darüber geredet, wie es nicht weitergehen kann. Aber mich würde auch interessieren, wie es allgemein auch mit Deutschland aussieht. Stehen wir wirklich so schlecht da, wie viele sagen?
Ich finde, dafür, was wir als Wirtschaftskraft haben und was wir als, sagen wir, was der Fußball als populäre Sportart in Deutschland hat, könnten wir weiter sein, definitiv. Es gibt Fußball und andere Randsportarten. Bei allen anderen Randsportarten habe ich noch ein bisschen mehr Verständnis. Aber insgesamt sozusagen, was wir als Wirtschaftskraft haben in Deutschland, könnten wir woanders stehen. Hängt aber auch wieder, dann muss ich das wieder ein bisschen relativieren, weil es ist halt alles super komplex. Mhm. Unser Sportsystem baut halt auf dem Ehrenamt auf. Mhm. Und das ist wiederum einfach unfassbar schwierig umzusetzen, weil die Ehrenamtlichen dann einfach, jetzt haften dann alle Ehrenamtlichen, dann möchte es keiner mehr machen, kann ich auch verstehen. Ich möchte auch nicht mit meinem Privatvermögen haften. Arbeit wird immer flexibler, immer mehr remote, immer mehr auch unterwegs sein, immer mehr auch, weiß ich nicht, mal 4 Wochen irgendwo arbeiten. Also unser Leben hat sich ja verändert. Die Vereinslandschaft hat sich aber zu wenig mit verändert, mit unserem Verhalten. Ich möchte mich nicht mehr sozusagen für ein Jahr fest an den Verein binden. Ich möchte flexibel zu und absagen. Ich möchte kommen, wann ich will. Ich möchte trainieren, wann ich will. Ich möchte streamen, wann ich will. Ne? Also auch sozusagen als Fan möchte ich einfach, bin samstags vielleicht unterwegs und möchte halt dann abends das Spiel von 15:30 irgendwie gucken.
Ja, wir sind also so gesehen eine On-Demand-Gesellschaft geworden, ne?
Ja, so kann man es beschreiben. So. Und das ist halt schwierig, sozusagen, das Ehrenamt verliert ja immer mehr. Dabei werden die Herausforderungen an den Sport immer größer. Wir müssten da halt einfach mal so ein bisschen die Strukturen und das System verändern. Ich will nicht sagen, sozusagen, wir sollen Vereine abschaffen, aber warum nicht irgendwie bezuschusst, weiß ich nicht, jeder Arbeitnehmer kann 2 Stunden die Woche mit vollem Lohnausgleich ehrenamtliche Tätigkeit nachgehen. Das wird uns allen sehr, sehr gut tun in der Gesellschaft.
Eine Sache, die uns ja mit Sicherheit auch gut tut, sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die es ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte gibt, muss man ja schon dazu sagen. Und es ist ja auch ein zentrales Fundament deiner Arbeit, die du ja dann wahrscheinlich auch ja, täglich nutzt, beziehungsweise täglich auch zu Rate ziehst. Aber was genau, also vielleicht auch so für unsere Zuhörer, was genau steckt eigentlich hinter den Sustainable Development Goals und warum sind die dann wiederum auch wichtig für deine Arbeit im Sport?
Ich habe sie hier hängen, ist ganz witzig, ich greife dann immer hier hin. So, und das sind sie ja. Ich habe so eine Karte, ich weiß gar nicht, wo ich die mal herbekomme, ist so eine Postkarte. Eigentlich sind das sozusagen alles die 17 Themen, die erreicht werden müssen, damit wir Nachhaltigkeit leben. Warum ich die benutze? Weil sie einfach visuell ansprechend sind. Weil ich mir darunter, also die sind ja super breit gefasst, ne? Und trotzdem kann ich sie irgendwie immer sozusagen auf den Sport abwandeln. Also was heißt denn Geschlechtergleichheit für den Sport? Was heißt denn Leben an Land für den Sport? Das ist ja was anderes, als wenn ich das betrachte in der Automobilindustrie. Und trotzdem finde ich sie super. Es kennt sie nur kaum jemand, habe ich bisher festgestellt, was ich sehr, sehr schade finde, weil man mit diesen Icons natürlich, ich finde, eine ansprechende Idee hatte. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, warum das noch niemand oder zu wenig Menschen kennen außerhalb der Nachhaltigkeitsbubble, muss man wirklich so sagen. Ich finde sie super, weil man kann sie auf alle Lebenslagen übertragen. Ich kann sie ja sozusagen auch nehmen und sie auf mein eigenes Leben, meinen Hausstand mal abgleichen. Also was heißt denn bei mir keine Armut bei mir zu Hause? Was heißt bei mir nachhaltige Städte und Gemeinden? Ja gut, was heißt das für mich? Wo lebe ich? Wie ist sozusagen mein Umfeld? Wie kann ich jetzt beitragen dazu, dass meine Stadt, mein Garten nachhaltiger zum Beispiel ist?
Aber wie gelingt es dir, diese Ziele dann auch für den Sport abzuleiten?
Erfahrung und das mache ich eigentlich meistens gemeinsam mit den Parteien, weil ich auch immer sage, lass uns doch erstmal ein paar raussuchen, auf die wir uns fokussieren. Welche betreffen euch denn am allermeisten? Vielleicht gehört dem Club weder das Stadion noch sonst irgendwie ein Trainingsgelände, sondern sind nur Mieter. Dann ist halt nachhaltige Städte und Gemeinden halt schwierig. Es sei denn, sozusagen mit der Stadt muss man gucken, dass man Fahrradparkplätze oder sowas baut. Aber es gibt ja immer sozusagen Schwerpunkte, die ja ein bisschen einfacher vielleicht auch zur Philosophie des Clubs passen, zur Philosophie des Sports passen. Leben unter Wasser ist beim Skifahren halt, ja, bisschen weit hergeleitet, ne? Trotzdem mit Wasserauffangbecken muss man sich auch das ein bisschen überlegen, was passiert da eigentlich mit den Seen in den Alpen. Aber ja, so gehe ich immer vor. Also ich finde das super, super spannend, sich dann erstmal zu überlegen, was sind denn eigentlich und wie definieren wir diese Oberthemen denn eigentlich für den Sport? Weil wenn wir uns mal die offiziellen Unterthemen und Unterziele angucken, dann passen die auch oft nicht sozusagen auf den Sport, sondern dann gucke ich eben, was heißt denn jetzt für den Profi-Club Gesundheit und Wohlergehen? Dann definieren wir das sozusagen runter.
Aber jetzt hast du ja auch schon echt viel Erfahrung sammeln können in dem Bereich und hast den Sport ja mit vielen verschiedenen Facetten und von vielen verschiedenen Seiten kennenlernen dürfen. Jetzt so aus deiner Erfahrung gesprochen, wo siehst du den Sport denn besonders stark auch als Treiber von nachhaltiger Entwicklung?
Im Umweltbereich glaube ich, oder was ich so ein bisschen sehe, dass manche Vereine aus ihrer Not heraus so kreativ werden, dass sie wie kleine Start-ups fungieren. Und das finde ich halt super spannend. Also wenn dann sozusagen ein Verein sagt, wir liegen hier unter einer Brücke, warum machen wir da nicht also eine Kletterabteilung an den Brückenpfeiler? Okay, wir haben kein Personal, warum machen wir denn dann das nicht sozusagen digital? Na, die Vereinsmitglieder können sich einloggen, einchecken, alles ist sozusagen gemacht. Der Tennisverein, der Hockeyverein, der seine Trainingszeiten über ein digitales Tool an die Sprenkleranlage koppelt. Also sozusagen, wir haben nicht mehr das Personal, wir haben nicht mehr den Ehrenamtlichen, der auch mit im Ort wohnt. Das Wetter ist unvorhersehbar. Kommt jetzt Regen, kommt kein Regen. Wir sind aber sozusagen auf einen gewässerten Platz angewiesen, wenn wir da drauf Sport treiben wollen. Das wollen wir auch nicht erst anmachen, wenn wir dann drauf sind, ne, beim Aufwärmen, sondern wir wollen dann den Platz schon vorbereitet haben. So, jetzt wissen wir, okay, ne, Wetterdaten, ich kann es übers Handy steuern, dann und dann ist Training. Ich muss den Platz bewässern oder ich muss es eben auch nicht machen. Genau dasselbe mit den Heizungen. Warum nicht digitale Thermostate nutzen, dass es jemand von extern steuern kann? Der meldet, wo auch das System meldet, Fenster ist offen. Also all die Dinge passieren aktuell aus der Not heraus, die ich aber unfassbar spannend finde, weil einfach so ein bisschen Innovation mitgedacht wird, anders gedacht wird, und daraus tolle Projekte, finde ich, entstehen.
Ich finde, ein tolles Projekt ist auch ein Projekt des Landes Baden-Württemberg, und zwar die Encarta Sport. Man kann ja schon so ein bisschen sagen, die Encarta Sport sind so ein bisschen die SDGs auf lokaler Ebene, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hoffe, das stimmt so. Aber es ist ja eigentlich schon ein Paradebeispiel, wie dann auch lokal nachhaltig gearbeitet werden kann. Jetzt im Beispiel Baden-Württemberg. Wie siehst du dieses Modell? Ist es nicht genau die richtige Ebene, um dann auch wirklich nachhaltige Wirkung zu entfalten?
Absolut. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Bühnen. Wir müssen sozusagen viel mehr das Gute auch in den Vordergrund stellen. Wir haben unfassbar viele oder gute Kodexe, Orientierungspunkte, Hilfestellungen. Also ich habe zum Beispiel am Sports Governance Kodex mitgearbeitet, wo auch unfassbar viele Punkte da stehen, wo Empfehlungen abgegeben werden, auf was man achten kann. Also ich glaube, dass sich da ganz viel, dass man sich daran orientieren kann. Also super viel ist schon da. Aber klar, wir brauchen auch sozusagen immer mehr die Bühne dafür. Wir müssen das auch viel, viel mehr feiern. Und damit meine ich nicht irgendeinen Nachhaltigkeitspreis, bitte nicht noch einen Preis, weil diese Preise sind auch mittlerweile einfach nur noch Geldmacherei, das ist leider so. Also bin ich gar kein Freund von, aber die Besten oder das Beste passiert ja, wenn man so Mundpropaganda macht, so wie ich euch jetzt auch erzählt habe, ne? So, das ist mir in Erinnerung geblieben. Der Kletterverein, der auf einmal dann dort bei jedem Wetter klettern gehen kann, ne? Unter der Brücke, das ist übrigens so eine Autobahnbrücke, der Tennisverein, ne? Also ich meine, steckt ja auch total viel dahinter. Es ist ja auch sozusagen ressourcenschonend und geldsparend. Das, glaube ich, auch mal vorzurechnen, anderen mal vorzurechnen, wenn ihr euch dafür einsetzt, dann spart ihr auch ziemlich viel Geld. Und ehrenamtliche Mitarbeitende, so. Ich finde das zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, wenn die Landes- und die Kreissportbünde mehr miteinander sich austauschen würden, weil insbesondere die ländlichen Regionen, also deswegen, es ist immer nicht so, das Bundesland hat die Herausforderung und das Bundesland hat die Herausforderung, sondern es ist eher so, der Ballungsraum hat diese Herausforderung und da wird Stuttgart ähnlich sein wie Frankfurt, aber der ländliche Bereich hat dieselben Herausforderungen wahrscheinlich wie Nordhessen oder Mittelhessen. So. Und da sich mehr themenspezifisch sozusagen, wir haben diese Herausforderung auszutauschen. Das fände ich sehr, sehr spannend.
Kann man das aber irgendwie so festmachen, wie ihr dann als Unternehmen an so ein Projekt rangeht? Also definiert ihr da von Anfang an ein Ziel oder verfolgt ihr da immer besondere Werte, die euch wichtig sind, damit ihr überhaupt so ein Projekt auch angeht oder annehmt?
Also ich für mich selber würde, glaube ich, mit allen ein Projekt angehen, also was halt ist jetzt mal pauschal gesagt, weil ich würde nicht sagen, ah, mit denen würde ich es gar nicht angehen. Man merkt relativ schnell in Gesprächen, meint es jemand wirklich ernst oder benutzt er jetzt sozusagen nur meinen Namen, um Nachhaltigkeit, also Greenwashing zu betreiben. Also das merkt man relativ schnell und dann bin ich auch beim Greenwashing raus. Trotzdem würde ich jetzt Katar würde ich jetzt nicht sagen, nee, mache ich nicht mit denen. Weil insbesondere, wir brauchen ja alle. Wenn wir Nachhaltigkeit entwickeln wollen, brauchen wir ja alle. Und da ist es dann sozusagen die Frage, was kann ich eher da erreichen? Kann ich da was erreichen oder kann ich da nichts erreichen? Wenn ich da nichts erreichen kann, dann wäre ich raus. Dann wäre ich aber, bin ich in Deutschland aber genauso bei manchen Sportorganisationen raus. So, wie wir vorgehen, ist immer super individuell, weil eben es auf die Sportart ankommt. Ist es eine Sportgroßveranstaltung für eine Sportart? Sind es mehrere Sportarten? Und da gehen wir dann eben immer hin und sagen, was sind denn eigentlich die Werte des Sports, der Sportgroßveranstaltung? Was möchte man sozusagen rüberbringen? Was sind die Werte? Was ist die Vision? Und was ist die Mission? Und dann habe ich schon mal ganz, ganz oft, vielen ist ja schon mal der Unterschied zwischen Vision und Mission nicht klar, dann sozusagen sagen, ah, okay, wenn ich jetzt irgendwie der Anlaufpunkt in meiner Region sein möchte für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, das sozusagen das Ziel ist, dann kann ich das runterbrechen auf einzelne Maßnahmen. Was brauche ich dann dafür? Und dann werden sozusagen die einzelnen Maßnahmen für diese Ziele runtergebrochen und die einzelnen Projekte. Genau. Aber ansonsten vorher wird eben dann, ja, wie gesagt, auch oft dann den SDGs zu sagen, was ist denn euer Thema? Ist es Gesundheit und Wohlergehen? Ist es Partnerschaften zur Zielerreichung? Das ist in Ballungsbereichen immer viel, viel wichtiger, ne? So Partnerschaften, weil da ist einfach der Druck auf einer Sportstätte viel, viel größer. Da müssen die sich viel, viel mehr miteinander koordinieren und austauschen.
Aber das ist ganz spannend, wenn du das sagst, dass ihr ganz viele verschiedene Projekte habt oder auch Kooperationspartner. Ich meine, da sind Veranstaltungen dabei, da sind Vereine dabei, da sind Verbände dabei. Also du merkst schon, der Buchstabe V, der verfolgt dich tatsächlich. Das hatten wir schon am Anfang. Aber jetzt nur mal, um jetzt vielleicht auch ein paar Beispiele zu nennen. Also du oder ihr habt mit den European Championships in München 2022 zusammengearbeitet, mit der DEL2, mit dem FC Bayern, dann beim VfB bist du im Umweltgroschen dabei. Vielleicht, wenn du dir mal ein Beispiel rauspickst, wie sieht dann exakt so eine Zusammenarbeit aus? Also wie geht ihr da vor?
Immer unterschiedliche Projekte. Also bei den European Championships zum Beispiel haben wir die Strategie gemacht. Ich bin da eingestiegen 2020 im November und da hatte die Organisation, ich glaube, 11 Mitarbeitende. Und dann sind wir erstmal hingegangen und haben geschaut, sozusagen, was sind denn ganz klassisch die Vision, die Mission dieses Sportevents? Was möchte man denn vermitteln? Und da war eben auch ganz, ganz großes Thema, kommunikativ nie zu sagen, ah, wir sind super nachhaltig, sondern das war eher eine intrinsische Motivation, zu zeigen, es zu beweisen, dass man sozusagen Sportstätten langfristig nutzen kann. Und mit dem Olympiapark hatte man das ja sozusagen geschaffen. Das war ja auch in der Bewerbung schon Teil des Konzepts. Und das finde ich ganz spannend, sozusagen von der kommunikativen Seite her auch wieder zu sagen, ich möchte nicht mich selber nennen als ich bin das nachhaltigste Sportevent, sondern ich möchte einfach beweisen, dass es an vielen Stellen geht, aber an manchen Stellen eben auch nicht. Also alles haben wir auch nicht geschafft. Also im Laufe des ganzen Prozesses haben wir dann auch die Ziele festgelegt, also die Schwerpunktthemen festgelegt. Auch da hat man ja auf Themenschwerpunkte verzichtet, ne, andere. Und da ist dann wieder auf Ziele runtergebrochen. Und wir haben wirklich Projekte oder Ideen gehabt, die dann verworfen werden mussten. So. Weil wir eben dann Kostenanalyse gemacht haben, weil wir ein bisschen Recherche betrieben haben und gedacht haben, oh je, also in einem vielleicht mit 1-2 Bier angetrunken und nicht aus München, weiß man einfach nicht, wie man den Müll trennt. Also mal ganz ehrlich, Müll trennen ist in jeder Region unterschiedlich. Es wäre total toll für die Recyclingquote, aber es ist total schwierig, wenn schon ihr aus Stuttgart rüberfahrt oder von Stuttgart nach Ulm, ist wahrscheinlich die Mülltrennung schon eine andere. Und das ist etwas, wo man dann sagt, ich glaube, das müssen wir dann irgendwie versuchen, anders zu lösen. Und wir können es sozusagen nicht den Zuschauenden mitgeben, sondern müssen dann selber gucken, dass wir es irgendwie vielleicht anders hinbekommen.
Was würdest du sagen, sind wirklich wichtige Zutaten, um auch ein Sportevent nachhaltig zu machen? Kannst du das irgendwie runterbrechen?
Inhaltlich ist immer das Thema Anreise der Fans, die Zuschauenden. Es ist immer sozusagen, muss man ein Stadion bauen oder nicht? Und es ist immer die Verpflegung. Das sind die Riesenthemen inhaltlich. Aber ich würde trotzdem noch gerne ergänzen, ich finde, was ein Sportevent nachhaltig machen kann, ist Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass gerade die European Championships in München einfach ehrlich waren und gesagt haben, diese 5 Themen, diese Fokusthemen nehmen wir jetzt mal. Und hier haben wir eben auch vieles nicht geschafft. Also auch in diesen Themen haben wir vieles nicht geschafft. Und diese Ehrlichkeit zu sagen, ja, wir haben es nicht geschafft. Oder ja, werden wir auch gar nicht erst angehen können. Werden wir auch nicht gelöst bekommen, so ein Problem. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Das macht es für mich irgendwie erlebbarer und auch nahbarer. Und dann auch wieder so, dass ich mich freuen kann auf ein Event, weil ich nicht von vornherein weiß, dass alles gelogen ist.
Ich finde, ein Wort, was da auch gut dazu passt, ist authentisch. In dem Sinne, finde ich, ist ja ein Wort, was jetzt auch öfters gefallen ist hier im Podcast, das Wort Greenwashing. Wenn wir jetzt über Ehrlichkeit reden, dann müssen wir aber gleichzeitig auch über Greenwashing reden, was ja im Sport jetzt keine Seltenheit ist. Ich persönlich tue mir manchmal echt schwer, so ein bisschen zu differenzieren, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was ist jetzt so mehr so Schein. Und da frage ich mich, wie ist es bei dir? Wie erkennst du zum Beispiel, ob ein Nachhaltigkeitsprojekt echt ist oder ob das dann doch nur eine Fassade ist?
Es ist super schwierig, das erstmal vorweg. Es ist super schwierig. Ich glaube, dass unser Bauchgefühl da oft sehr richtig liegt. Also mal so pauschal zu sagen, wir hören mal wieder auf das, was ist eigentlich so logischer Menschenverstand. Und der sagt uns schon total viel. Kann das überhaupt sein? Also kann irgendwas überhaupt aus recyceltem Meeresplastik hergestellt werden oder nicht? Also grundsätzlich würde ich da mal davon ausgehen, nein, kann es nicht, weil das wenigste Meeresplastik kann man überhaupt recyceln. Worauf man immer gut achten sollte, ist, wer bezahlt die Kampagne? Also wer bezahlt die Nachhaltigkeitsdokumentation? Welches Produkt ist besonders häufig im Product Placement zu sehen? Und da ist halt auch oft ein Indiz dafür, wer die Dinge bezahlt. Also das so am Rande. Ja, weil Werbung gemacht, also Werbung wird sehr, sehr viel durch Product Placement gemacht. So, und dann kann man wieder so ein bisschen hinterfragen, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wie authentisch setzt sich das Unternehmen für Nachhaltigkeitsziele ein? Ja, und dann kann man wieder so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, wie wichtig einem Club, einem Verein, einem Verband das Thema ist. Macht er das jetzt nur, um die Sponsoring-Gelder sozusagen zu bekommen, weil der Druck vom Sponsor kommt? Oder lässt er sich das halt einfach jetzt bezahlen, weil er hätte es jetzt eh gemacht oder?
Was mich persönlich noch interessieren würde, ist so ein bisschen auch deine Meinung zur UEFA Euro 2024. Weil ich hatte das Gefühl, das war so eines der ersten Sportevents, was gar nicht den Sport in den Vordergrund gestellt hat, weil klar, der Fußball muss nicht unbedingt in den Vordergrund gestellt werden. Er ist einfach schon da und präsent. Aber es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass das Thema Nachhaltigkeit da richtig weit nach vorne gepusht wurde. Und es wurde ja auch damit geworben, dass es die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten ist. Sprich, man hat wirklich Nachhaltigkeit genutzt, um fürs Event Werbung zu machen. Ist es deiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen? War das wirklich so eine nachhaltige Euro?
Ich persönlich finde es immer schwierig zu sagen, wir sind die nachhaltigste Sportveranstaltung, die jemals passiert ist. Oder wenn ich mich dann frage, im Vergleich zu was? Wir können ja nie also selbst die WM 2006 können wir ja nicht vergleichen mit der EM 24. Also wir haben ja nie einen Vergleichswert. Ja, also, und die nächste EM wird ja wieder ganz andere Voraussetzungen haben. Also jetzt, wir hatten ja das Riesenglück, dass wir eigentlich Stadien durchgängig so nutzen konnten mit kleinen Umbauten. Ne? Also das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber anderen. Und klar kann man das kommunikativ nutzen, aber es ist ja immer die Frage, mit was vergleiche ich mich denn? Mit jemandem, der drei neue Stadien bauen muss? Ja, der dann aber auch langfristig sozusagen eine gute Infrastruktur wieder hat. Also das finde ich, wird immer nicht sozusagen dem gerecht kommuniziert. Oder was heißt nicht gerecht, sondern ich finde das schwierig für mich selber zu sagen. Oder ich würde es nicht sagen wir es so. Wenn ich beraten würde, würde ich nicht sagen, wir sind die nachhaltigste Euro. Was ich super finde, ist sozusagen dein Feedback, was du sozusagen mir gerade spiegelst und sagst, hey, irgendwie war die Werbung eher auf das Nachhaltigkeitsthema gemünzt. Und das finde ich ja, dann haben sie es ja wieder richtig, richtig gut geschafft, sondern diesen Fokus darauf zu legen, hey, wir spielen hier zwar Fußball, aber wir spielen halt auch für die Umwelt, für soziale Themen. Also das ist ja wieder sozusagen ein super positives Beispiel. An vielen Stellen haben sie auch richtig gehandelt, keine Parkplätze im Stadion zu machen. Super, super coole Aktion, weil es dann viel mehr Fanmärsche gab. Die Leute sind viel mehr hingelaufen. Gleichzeitig muss man dann eben auch schauen, dass genügend öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Ne? Also das ist ja dann wieder ein Orga-Thema. Haben sie es am Ende hinbekommen an allen Orten oder nicht? So, ansonsten, ob das jetzt die nachhaltigste Euro war oder nicht, auch diesen Fonds, den sie aufgesetzt haben, finde ich super, dass sie den gemacht haben. Die Frage ist nur, wie viele haben davon profitiert? Hätte man nicht einen höheren CO2-Preis nehmen sollen, und nicht die unterste Grenze, die angesetzt wurde? Also das sind ja so ein bisschen zu meckern, finden wir immer was. Aber letztlich ist das ja der richtige Schritt in den heutigen Zeiten. Sagen wir es so, oder das Minimum der heutigen Zeiten, um Sport-Großveranstaltungen umzusetzen.
Jetzt kommen wir so langsam schon zum Ende der Folge. Wir haben super viel Spannendes jetzt schon gehört. Für uns natürlich jetzt auch nochmal interessant, so ein bisschen drauf einzugehen, zumindest für die Personen, die uns jetzt hören. Was kann vielleicht auch der kleine Sportverein oder der kleine Amateurverein auch lernen jetzt von dem, was ihr mit den großen Veranstaltungen und Vereinen und Verbänden umsetzt? Also was kann vielleicht auch so ein Amateurverein machen oder wie sollte er vorgehen, um nachhaltiger zu werden? Was hast du da für Tipps?
Ist eigentlich ganz einfach, eigentlich. Sozusagen sich die großen Vorbilder nehmen und das dann einfach runterbrechen auf sich selber. Ne? Also ich sage immer, bei den Budgets ist es jetzt egal, ob jetzt, wenn da eine 1 und Nullen stehen und dann bricht man hinten halt ein paar Nullen ab und dann irgendwann kommt man bei seinem eigenen Budget an. Aber es gibt auch sozusagen sehr, sehr viele Möglichkeiten und Ideen, direkt ins Handeln zu kommen. Also sozusagen, wir hatten es jetzt bei der Euro, das fand ich auch wieder ganz spannend, weil ich es jetzt einen Aufsteller von damals von der Euro jetzt bei einem Kiosk in Frankfurt gesehen habe. Es waren Sonnencremespender. Na, also warum nicht öffentlich zugänglich Sonnencreme im Sportverein aufstellen im Sommer? Warum nicht wirklich mal Equipment nutzen, was nicht aus Polyester ist? Und das ist etwas sogar, da hat der kleine Sportverein sogar einen Vorteil gegenüber den großen Vereinen, weil ein großer Bundesliga-Club muss sozusagen aus Merchandise-Sicht so viele Trikots produzieren, jetzt mal in Trikots, dass, und auch so kurzfristig, dass nachhaltige Labels es gar nicht leisten können. Aber einen Trikotsatz sich herstellen zu lassen von einem nachhaltigen Label, das kriegen die auf jeden Fall hin. So. Also es gibt sozusagen ganz, ganz viel, was man runterbrechen kann auf den Sportverein, was ich empfehle, weil ich nämlich selber jetzt gerade vor der Herausforderung sitze in einem Verein, in dem ich ehrenamtlich aktiv bin, es in die Satzung festschreiben. Das ist eine riesengroße Herausforderung und das ist eine riesengroße Verpflichtung, weil man sich immer darauf berufen kann. Und zum einen verpflichtet es eben alle Vorstände, Präsidium, Geschäftsführung, verpflichtet es eben, hey, das ist unser Satzungszweck, ja. Satzungszweck ist eben sozusagen, Nachhaltigkeit so zu fördern, dass unser Sportbetrieb langfristig umsetzbar ist. Also auch da gibt es Vorlagen schon alles, ne? Also es ist ja meistens nur ein Satz sozusagen. Aber dieser Satz, den man in die Satzung einfügt, in der Satzungsänderung, hat die Konsequenz, dass man sich darauf berufen kann. Aber es hat auch die Konsequenz, dass man Zugang zu neuen Fördertöpfen bekommt. Ganz, ganz häufig sind Fördertöpfe eben für Umweltthemen und dann heißt es aber in der Satzung, euer Satzungszweck ist eben nicht passend zu unserem Förderzweck. So, und wenn es in der Satzung steht, eröffnen sich da neue Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das, was ich als allererstes mal machen würde, was sozusagen von Präsidiumsseite passieren kann, von Mitglieder- und TrainerInnenseite, sind es wirklich Kleinigkeiten. Also jeder bringt seine Trinkflasche mit. Es wird nicht mehr sozusagen Wasser in Kisten gekauft, sondern es wird jetzt nur Leitungswasser getrunken. Das ist schon mal für alle irgendwie. Es wird geguckt, je nachdem, was man für einen Sportplatz hat, ist vielleicht eine Fläche da, wo wir ein Überlaufbecken schaffen können. Ne? Wenn wir jetzt Starkregen haben, dass da nicht jedes Mal das Spielfeld überflutet wird. Schaffen wir es, Wassersparköpfe, Thermostate einzufügen? Kriegen wir vielleicht eine Kleiderbörse hin? Gibt es so ein Fach, wo man sozusagen Sachen reinlegen kann, die man nicht mehr braucht und sich jemand anders die kostenlos mitnehmen kann? Also sind ja ganz oft so Kleinigkeiten und man muss immer überlegen, der Sportverein ist immer ein Anlaufpunkt für super diverse Menschen, vom Alter her, vom Background her, von der Regelmäßigkeit her. Und da kann man auch so eine Gemeinschaft schaffen und das mit vielen anderen Möglichkeiten noch kombinieren.
Und jetzt vielleicht noch als abschließende Frage, ist Nachhaltigkeit im Sport ein Trend oder unsere letzte Chance?
Also im Sport, wenn ich ehrlich bin, ist es ein Trend. Und wenn ich uns als Gesellschaft angucke, dann ist es unsere allerletzte Chance. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sprechen jetzt schon über Klimaanpassungen im Sport. Wir sprechen nicht mehr darüber, sozusagen, wie können wir nachhaltiger sein, sondern wir sprechen jetzt auf der Ebene, wie kann Sport eigentlich überhaupt noch ausgeübt werden? Es stellt sich nicht mehr die Frage, wie üben wir Sport aus, sondern ob wir Sport ausüben. Und das ist, glaube ich, in der breiten Masse noch gar nicht angekommen. Das sind aber Themen, mit denen wir uns jetzt sozusagen in der Beratung schon auseinandersetzen.
Wow, ich würde fast sagen, das war echt eine Folge, die im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig bei uns hängen bleibt. Also es war sehr, sehr spannend, viele verschiedene Perspektiven zu beleuchten, deine Meinung, deine Expertenmeinung auch zu gewissen Themen zu hören und vor allem auch zu hören, wie ihr mit eurem Unternehmen da auch vorangeht und vor allem, was für Themen ihr angeht und was für Themen vielleicht auch kleinere Vereine angehen können, ohne überhaupt sich Hilfe zu suchen. Also man kann den nachhaltigen Weg gehen, man muss es halt auch nur wollen. Wir bedanken uns bei dir, liebe Vanessa, dass du heute dir die Zeit genommen hast, ja, deine Welt des Sports und der Nachhaltigkeit uns näher zu bringen. Das war sehr, sehr ja, spannend und ja, hat uns sehr, sehr viel gezeigt über diese spannende Welt. Und wir möchten auch unseren Zuhörern danken. Schön, dass ihr heute bei der neuen Special-Folge am Start wart. Und Vanessa, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
Ja, vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und was der Sport für mich bedeutet, ist eigentlich alles. Also man hat mir mal gesagt, ich könnte gar nichts anderes als Sport. Ja, wir müssen einfach, oder ich muss mich jeden Tag anstrengen, dass wir den noch weiter durchführen können, weil ich mache das für mich. Vor allem mache ich es für mich, weil ich einfach Sport liebe. Ich liebe Sportemotionen, ich liebe Sport selber zu treiben, ich liebe vor allem Outdoor-Sport. Ich mache alles nur draußen und dafür mache ich das Ganze. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen Hoffnung mitgeben und die Menschen hoffentlich motivieren, auch was, also mitzukommen einfach. Es gibt kein Falsch, macht einfach. Also es gibt kein Richtig und ein Falsch. Das Falsche ist nur gar nichts zu tun, und sondern probiert euch aus, macht irgendwas, engagiert euch. Und das ist richtig cool. Es macht wirklich Spaß. Also kommt und sorgt für eine irgendwie lebenswerte Zukunft im Sport mit mir und uns allen zusammen.